Wussten Sie es schon? Wenn Sie jeden Morgen brav zur Arbeit fahren, sich dann an den Staustellen teures Benzin kaufen, dann gehören Sie zu den Privilegierten dieses Landes. So, wenn Sie es nicht glauben, das ist Originalton von einem sogenannten Ökonomen, der das mal losgelassen hat in einem vielbeachteten Statement. Und ich lasse Ihnen das einfach mal im Originalton laufen, weil das mehr Spaß macht, als wenn ich es vielleicht vorlesen würde.
Anstelle die Mineralölsteuer zu reduzieren und davon einigen wenigen eher privilegierten Menschen zu helfen, hätte die Politik das Geld nehmen sollen, um die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf Null zu senken.
Okay, soweit die Aussage. Also, die eben damit den wenigen privilegierten Menschen hilft, ja, muss man lieber irgendwas anderes machen. Lassen wir alle Polemik beiseite, was das angeht, und gucken uns an, wieso sagt dieser sogenannte Ökonom so etwas eigentlich? Also was steckt dahinter? Und wir müssen dann auch mal ansehen, sind die Autofahrer eigentlich die Privilegierten dieser Gesellschaft? Also das sind mal Sachen, die ich in diesem Video angucken möchte, und dann möchte ich noch auf etwas anderes eingehen, was mindestens genauso wichtig ist, nämlich was sind eigentlich die Folgen einer solchen Politik? Also das sind ja letztlich implizite Politikempfehlungen, die wir hier haben, oder in dem Fall sogar eine ganz explizite. Ja, was folgt daraus aus solchen Ratschlägen? Was passiert dann eigentlich? Also das sind die Sachen, die wir uns hier ansehen. Kommen wir zunächst mal zu der Frage, sind Autofahrer privilegiert? Und ich habe dazu eine ganz interessante Sache zugeschickt bekommen. Das blende ich Ihnen einfach mal ein. Das ist eine Statistik, die, wie gesagt, die wurde mir kommentarlos zugeschickt und einfach nur so, wie sie ist, auch ohne Quellenangabe. Aber ich habe das mal quer gecheckt. Das ist, also stimmt zumindest von der Größenordnung. Und auf die Details kommt sie überhaupt gar nicht an, aber von der Größenordnung stimmt das erstmal so. Und zwar sagt diese Statistik Folgendes. Hier werden also die Einkommensperzentile aufgelistet, also eigentlich Quintile, muss man sagen, also Fünftel sozusagen. Das heißt, man ordnet einfach alle Einkommen, die man hat, der Reihe nach an. Und dann nimmt man die untersten 20%, dann die nachfolgenden 20%, ja, dann die nächsten 20% und so weiter, bis zu den höchsten 20%. Und dann haben wir jetzt also solche Quintile, so werden die Dinger genannt, ja, diese Fünftelteile von der ganzen Liste, die wir dort haben, und sieht sich an, wie groß ist eigentlich der Anteil der Haushalte, in denen mindestens ein Auto existiert. So, und dann stellen wir fest, bei dem kleinsten Perzentil, oder also Quintil in dem Fall, hat etwa die Hälfte, bisschen weniger als die Hälfte wahrscheinlich, haben dort ein Auto. Und dann geht das pro Schicht, die wir dort haben, pro Einkommensschicht, geht das dann hoch. Ja, also in der nächsten niedrigen Schicht sind es dann so ungefähr 70%, ja, danach sind es ungefähr 80%, dann sind es 90%, und von den Top-Verdienern, ja, die ziemlich niedrig anfangen, aber egal, es ist eigentlich das, was sie sozusagen als normaler Mensch erreichen können, ja, das sind hier schon die Top-Verdiener, aber egal, davon haben also dann größer 95% der Haushalte auch entsprechend ein Auto. So, das ist erstmal die Sache, die dort steht, und ich möchte hier nicht auf statistische Probleme eingehen. Ja, also ich möchte beispielsweise nicht auf die Fragestellung eingehen, ob in der unteren Einkommensschicht, die wir dort haben, möglicherweise die überhaupt nur deshalb ihr Einkommen haben, weil sie ein Auto haben. Also weil die zum Beispiel jeden Tag 180 Kilometer fahren müssen oder sowas, um dahin zu kommen. Ja? Also solche Sachen, da gehen wir überhaupt nicht mal rein, weil diese ganzen Details typischerweise als rhetorische Tricks verwendet werden, um von der großen Linie abzulenken. Nämlich, Sie müssen sich bitte einmal ganz kurz überlegen, was ist eigentlich an der Statistik, die ich Ihnen eben gesagt habe, in Bezug auf das Privilegiertsein falsch? Und nochmal, es ist am Ende ein rhetorischer Trick, der dahinter steht, und ein brandgefährlicher rhetorischer Trick. Aber ich möchte Sie, wie gesagt, wirklich einladen, sich kurz zu überlegen, was ist, abgesehen von statistischen Problemen, die damit verbunden sein könnten, was ist hier eigentlich der rhetorische Trick und was ist inhaltlich falsch daran, an dieser Aussage, also in Bezug auf das Problem, was wir hier haben. Ja? Also, ich weiß nicht, ob Ihnen was eingefallen ist, aber Sie müssen sich mal angucken, wie dort implizit privilegiert definiert ist. Nämlich in dieser Liste heißt es ja einfach, wer mehr Einkommen hat, hat mehr Autos, und die implizite Aussage ist, dass das höhere Einkommen automatisch etwas ist, wodurch man privilegiert sei. Aber das ist ja eine völlig falsche Verwendung dieses Wortes. Also nehmen wir einfach mal andere Beispiele. Sie wissen, das ist ein Spieltheorie-Kanal, ja? Also wo ich primär von spieltheoretischen Theorien ausgehe, um bestimmte andere Sachen zu analysieren. Also machen wir das einfach mal und gucken uns einfach mal Fußballspiel an. Nicht gerade der primäre Bereich der Spieltheorie, aber fällt uns auch rein, ja? Also was natürlich auch strategische Elemente enthält. Ja? Okay, wie auch immer. Also stellen Sie vor, Sie haben einen Fußballclub und der gewinnt einfach ein Spiel nach dem anderen. Ständig gewinnt der. Ist diese Mannschaft deshalb privilegiert? Natürlich nicht. Die sind nicht privilegiert, sondern die sind gut. Die haben die ganze Zeit etwas gemacht, was dazu führt, dass sie anschließend eine gute Mannschaft sind, und als gute Mannschaft gewinnen die. Die haben viel trainiert. Die hatten wahrscheinlich einen guten Trainer, die haben sich gute Spielstrategien überlegt. Die sind morgens früh aufgestanden, haben dafür gesorgt, dass sie eben richtig fit sind. Die haben dafür gesorgt, dass sie als Team richtig zusammenspielen können, lauter solche Sachen. Das hat nichts mit privilegiert sein zu tun. Es ist einfach eine bessere Mannschaft. Deshalb haben die gewonnen. Und die implizite Aussage von dieser Statistik, die ich Ihnen vorhin gesagt habe, die sagt, ja, diejenigen, die oben stehen in dieser Einkommenspyramide, die sind ja privilegiert. Nein, sind sie nicht. Das ist eine Fehlanwendung dieses Wortes. Ich kann Ihnen mal Beispiele nennen für privilegiert sein. Denken wir auch da mal in Spielen. Ja, also wenn Sie beispielsweise bei Roulette gegen die Bank spielen, ja genau, dann ist es eine Situation, wo die Bank privilegiert ist, weil nämlich der Erwartungswert der Auszahlung für Sie negativ und für die Bank positiv ist. Das ist ein Privileg der Bank, also der Spielbank in dem Fall. Ja, das ist das, was man dort hat. Bei einer Fußballmannschaft, kommen wir nochmal zurück, da wären Sie privilegiert, wenn man beispielsweise der andere Mannschaft einen Spieler wegnehmen würde. Oder wenn man Ihrer Mannschaft einen Spieler dazugeben würde, dann wären Sie privilegiert. Wenn man das Spielfeld neigen würde, sodass die eine Mannschaft die ganze Zeit gegen die Steigung spielen muss und die andere mit der Steigung, ja klar, dann ist die Mannschaft, die mit der, also die sozusagen die Steigung im Rücken hat, ja, das sind diejenigen, die dann privilegiert sind. Ja, genau so ist das. Aber man ist nicht dadurch privilegiert, dass man unter fairen Bedingungen die ganze Zeit gewinnt. Und sehen wir uns mal ganz kurz an, was dieses Privilegiertsein beim Autofahren bedeuten würde. Also wann wäre ein Autofahrer privilegiert? Er wäre zum Beispiel dann privilegiert, wenn man nur dann ein Auto bekommt, wenn die Partei einem eins zuteilt. Dann ist man privilegiert. Wenn man einen Fahrdienst hat, der einen fährt und es einem völlig egal sein kann, wie teuer das Benzin ist, ja, dann ist man auch privilegiert. Ja, das sind Privilegierte. Wenn Sie mit der Flugbereitschaft mal einfach nachts starten, im Nachtflugverbot, um 180 Kilometer zu fliegen, um noch irgendwo anders hinzukommen, nur damit Sie vorher dem Fußballspiel beigewohnt haben, ja genau, dann sind Sie auch privilegiert. Dann sogar richtig extra privilegiert, weil es ja nicht nur um Auto geht, sondern eben auch gleichzeitig noch um eine entsprechende Fluggeschichte, also was ja nochmal besser ist. Ja. Toll ist auch, wenn die Autobahn für einen gesperrt wird, damit man dort lange rasen kann, frei von jeglicher Geschwindigkeitsbegrenzung und frei von jeglicher anderer Störung. Wenn solche Sachen passieren, dann ist man privilegiert. Und Sie können mal darüber nachdenken, wo das so war, dass die Autobahn gesperrt wurde, damit der Staatschef dort mit seinen Volvos durch die Gegend donnern kann. Aber man ist ganz einfach nicht privilegiert, wenn man jeden Morgen hart arbeitet und wenn man ein ganz kleines bisschen Luxus haben möchte, um leichter zur Arbeitsstelle zu kommen und sich dafür ein Auto gekauft hat. Ja, wenn man eine Erleichterung hat, um zum Arbeitsplatz zu kommen, ist das überhaupt kein Privileg. Das ist einfach ein kompletter Missbrauch dieses Wortes Privileg. Und das ist leider eine Sache, da müssen Sie mal drauf achten, das passiert an etlichen Stellen, dass Ihnen einfach sowas untergejubelt wird. Und wenn man nicht aufpasst, diskutiert man am Ende über irgendwelche statistischen Besonderheiten dieser Tabelle, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, und merkt überhaupt gar nicht, dass diese Tabelle schlichtweg gar nichts mit der Frage zu tun hat, ob hier irgendwer privilegiert ist. Höheres Einkommen zu haben bedeutet im Allgemeinen, dass Sie schon im Kindergartenalter angefangen haben, diszipliniert zu lernen. Das schafft man nur dann, also das, was heutzutage als höheres Einkommen bezeichnet wird, ja, das schafft man ganz einfach nur dann, wenn Sie die gesamte Ausbildungszeit hinweg diszipliniert arbeiten und auch in der Ausbildungszeit einfach auf Sachen verzichten. Ja, einfach deshalb verzichten, weil Sie längere Zeit hinweg kein Einkommen haben. Das ist genau das Gegenteil von privilegiert sein. Man muss sich auch was anderes fragen. Wer hält den Laden eigentlich am Laufen? Und sollte man das nicht eigentlich auch noch mit einbeziehen? Das sind doch in ganz vielen Fällen die Berufspendler, die letztlich dafür sorgen, dass der Laden weiterläuft, dass überhaupt irgendwelche Sachen passieren, die Steuern zahlen und so weiter. Wir gucken in der derzeitigen Diskussion viel zu oft auf eine Einkommens-, Reichtums- oder sonst was Verteilung und gucken nicht hin, wer eigentlich was beiträgt. Aber das ist natürlich die entscheidende Frage, die man sich stellen muss. Man muss sich fragen, wie viel trägt denn der Einzelne bei? Und steht demjenigen, der mehr beiträgt, auch mehr zu? Und natürlich ist die Sache ganz klar. Ja, natürlich steht demjenigen mehr zu, denn ohne das entsteht ja auch überhaupt gar nicht erst ein Reichtum oder Einkommen oder was auch immer. Es ist in der jetzigen Diskussion, es ist einfach ein ganz grundsätzlicher Fehler, dass einfach diese Geschichte mit der Gleichheit und Gerechtigkeit komplett verwechselt wird. Es wird immer nur gesagt, ja, gerecht ist, wenn alles gleich ist. Aber nein, das ist nicht so. Und vor allem das Schlimme dabei ist, dass es auch Folgen hat. Also es hat Folgen, weil das Einkommen nicht statisch ist, also auch über die gesamte Wirtschaft hinweg betrachtet. Und das erwähne ich hier immer wieder. Es hängt einfach von dem Verhalten der Leute ab, wie viel insgesamt da ist, wie viel Einkommen der Einzelne hat und wie viel Einkommen aber auch die anderen haben, dadurch, dass insgesamt produktiv gearbeitet wird. Und wenn man ständig Anreize setzt gegen Arbeit, dann ist klar, dann werden immer weniger Leute arbeiten und diejenigen, die arbeiten, werden weniger arbeiten und es gibt insgesamt auch weniger zu verteilen. An welcher Stelle versuchen wir eigentlich einzugreifen bisher, damit also solche Einkommensunterschiede irgendwie ausgeglichen werden? Dafür haben wir eine progressive Steuer. Also Sie zahlen wesentlich höhere Steuern, wenn Ihr Einkommen höher ist. Das ist genau dafür da und das ist haben wir uns gesellschaftlich darauf geeinigt, dass das so ist. Und das ist ja auch eine Sache, die man, also von der man sagen kann, ja, ergibt komplett Sinn, dass das so ist. Und das ist aber etwas, was offen und transparent durch die Steuerlast gekennzeichnet sein muss. Wenn man jetzt darüber hinaus ständig noch irgendwelche anderen Handicaps einbaut für die Reichen, für die sogenannten Reichen, muss man sagen, dann hat man auf die Art und Weise eine Verzerrung drin, bei der es eben plötzlich nicht mehr transparent ist, an welcher Stelle eigentlich wer wie stark belastet wird. Und sehen Sie sich bitte einfach mal an, wie Sie als sogenannter Reicher, also wenn Sie ein bisschen mehr haben als das Medianeinkommen, ja, also wie Sie als einer, der also etwa über dem Medianeinkommen liegt, wie der weiter belastet wird, dann werden Sie feststellen, dass es dort beispielsweise solche Sachen gibt, dass wenn Ihre Kinder ein Stipendium kriegen, dann ist der Betrag entsprechend geringer, weil Sie ja reiche Eltern haben. Das Elterngeld fällt weg, wenn das Einkommen zu hoch ist. Ja, auf einmal kriegen dann eben bestimmte Leute kein Einkommen mehr, und zwar zusätzlich zur Steuerprogression. Ja. Es gibt jede Menge Leute, die Wohngeld bekommen und damit letztlich in Lagen wohnen können, die sich die sogenannten Reichen gar nicht mehr leisten können, weil die eben kein Wohngeld bekommen. Und wenn man anschließend irgendwie noch eine Prozesskostenhilfe braucht, kriegt das auch der eine mit dem niedrigen Einkommen und nicht der mit dem hohen Einkommen. Das bedeutet, wir haben hier zusätzlich zu der transparenten Progression im Steuersystem, haben wir einen Haufen anderer Sachen mit drin, wo ständig durch die Hintertür versucht wird, einem nochmal irgendwas reinzuwirken. Und was jetzt letztlich behauptet wird von diesen sogenannten Ökonomen und teilweise auch an anderen Stellen der Ökonomenzunft, dass man also nicht mehr sich daran orientieren soll, wer das Geld erwirtschaftet, sondern sich nur noch nach den sozial Schwachen richten soll. Also nochmal obendrauf, ja, also dass wieder eine solche Stufe kommt. Und das führt natürlich dazu, dass es am Ende einen massiven Anreiz gibt, irgendwie sozial schwach zu sein, idealerweise sich als sozial schwach darzustellen. Aber das lassen wir mal beiseite. Ja, da gibt es natürlich immer Ermessensspielräume und sowas. Aber völlig unabhängig von der Darstellung gibt es eben immer mehr Anreize, sozial schwach zu sein, weil der Unterschied zu dem, wenn man anfängt zu arbeiten, einfach immer geringer wird. Ja, das ist ein einfacher ökonomischer Zusammenhang. Und da gibt es sogar noch eine Steigerung, die ich für besonders perfide halte. Das ist nämlich diese ewige Diskussion um das Tempolimit. Beim Tempolimit ist es eine implizite Neiddiskussion, die mit drinsteckt. Man will auch an dieser Stelle den Nutzen des Geldes verringern. Man möchte nicht mehr, dass sich irgendeiner ein schnelles Auto kaufen kann und dann auch tatsächlich schnell damit fahren kann. Und dann sagt man schon, wenn man das nicht verhindern kann, dass er sich dieses Auto kauft, will man ihm wenigstens den Spaß nehmen, an den wenigen freien Stellen, die es noch gibt, diese Geschwindigkeit zu haben. Und das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, dass man sich immer dahinter verstecken kann, dass man sagt, es ist ja nur soziale Gerechtigkeit, es ist ja gut für die Umwelt und weiß ich was nicht alles. Ja, das heißt, man kann immer lauter moralisch scheinbar hochwertige Argumente anführen. Und in Wahrheit ist es eben eine Diskussion, bei der man einfach neidvoll auf irgendwen anders guckt und dem versucht, irgendwas abzuzwacken. Und Sie müssen beachten, dass das, was hier als Reiche bezeichnet wird, als diese Privilegierten und weiß ich was, dass das teilweise jetzt eben ganz einfach schon runterrutscht in den Bereich, in dem wirklich einer, wenn er gerade eben es geschafft hat, sich irgendwie einen Job zu besorgen und dann mit dem Auto hinfährt, dann fällt der schon rein in dieses Reiche. Ja, also vorher ist es immer so, dass man sagt, naja, also weiß ich, einen Richter oder so etwas, ja, gehört jetzt schon zu den Reichen, ja, oder ein Seniorberater bei einer Unternehmensberatung. Ja. Also das, was man als normaler Mensch der Mittelschicht erreichen kann, das sind jetzt schon diese Reichen, denen man immer alles Mögliche wegnehmen muss. Und diese Kette setzt sich jetzt immer weiter nach unten fort. Ja, die setzt sich nochmal fort durch solche Geschichten wie die Autofahrer sind die Privilegierten, ja, die wenigen Privilegierten, ja, so war ja der Originalturm, ja, setzt sich eben immer weiter nach unten fort, dass sie immer mehr reingehen in den Bereich, dass man sagt, ja, wer überhaupt noch irgendwie arbeitet, ist jetzt schon irgendwie privilegiert. Das ist natürlich ein Fehlanreiz hoch 3. Ja. Aber klingt natürlich immer ganz toll in einer bestimmten Gruppe. Und übrigens, wenn wir dabei sind, wir müssen uns vielleicht noch mal ganz kurz angucken, wie das eigentlich aussieht, was die Alternative wäre dazu, dass man mit dem Auto dann zur Arbeit fährt. Nämlich, da gibt es beispielsweise einen netten Artikel in der FAZ, wo gesagt wird, naja, Leute, die abends im Fitnesscenter dort irgendwie virtuelle 25 Kilometer fahren, warum fahren die denn nicht einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit? Also, erstmal, man muss auch hier bedenken, ja, es geht darum, also die Leute, die arbeiten, ja, die Steuern zahlen, die dafür sorgen, dass das läuft, ja, die sollen jetzt also mit dem Fahrrad fahren. Sie merken, dass da genau die gleiche Geschichte wieder mit drin steckt, ja. Dass man sagt, ja, implizit ist ja diese Aussage, das sind die bösen Privilegierten, ja, und denen müssen wir jetzt wieder was wegnehmen, das können die auch noch gerade so schaffen. Aber nehmen wir es mal beim Wort. Gucken wir uns einfach mal an, wie das so ist mit dem Fahrrad. Damit kenne ich mich nämlich zufälligerweise aus, weil ich nämlich mehrere Jahre lang tatsächlich mit einem Fahrrad eine relativ weite Strecke zur Arbeit gefahren bin. Also so größenordnungsmäßig 18 Kilometer. Und fahren Sie mal jeden Tag 18 Kilometer in eine Richtung, also 36 hin und zurück. Ja, keine Ahnung, wie diese 25 Kilometer gemeint waren da drin. Nehmen wir mal an, es sei in beide Richtungen gemeint. Ja. Aber wie gesagt, in meinem Fall waren das so ungefähr 18 Kilometer. Und das ist etwas, was man einfach mal erlebt haben muss. Und ich würde solchen Leuten, die so etwas schreiben, wirklich empfehlen, das einfach mal zu machen und dann vielleicht auch anderen Leuten zuzusehen, ob die das machen und was passiert, wenn die das machen. Denn sie kommen nass geschwitzt an. Ihr Hintern tut ihnen weh. Sie brauchen ungefähr 50 Minuten in eine Richtung. Also ich habe ungefähr 50 Minuten in eine Richtung gebraucht. Mit dem Fahrrad, das ist noch nicht solche Sachen wie anschließen, Angst davor haben, dass einem das Ding geklaut wird und all solche Sachen. Ja, das müssen sie auch noch irgendwo hinkriegen. Ja. Es ist gefährlich. Und zwar nicht nur, weil irgendwelche anderen Autos zu sein könnten. Es gibt ja viele Strecken, da können sie mehr oder weniger nur auf dem Fahrradweg fahren oder auf irgendwelchen Feldwegen oder so etwas. Ist einfach gefährlich, wenn das, weiß ich, der Feldweg halt entsprechend nass geworden ist oder so etwas. Ja, also Fahrradfahren ist einfach wirklich gefährlich. Das muss man wissen. Das ist nicht einfach so eine Sache, wo man sagt, naja, locker flockig. Das ist eine ganz andere Nummer, wenn Sie wirklich in Kilometern denken, als wenn man mit dem Auto fährt. Oder wenn Sie im Regen fahren. Ja, also es ist ja dann so, dass es auch relativ viele Tage bei uns gibt, wo es regnet. Naja, viel Spaß, sich da entsprechend anzuziehen und dann im Meeting auf der einen Seite verschwitzt und auf der anderen Seite völlig durchnässt anzukommen. Ja. Also das sind Sachen, das muss man einfach mal verstehen, dass das Autofahren nicht einfach nur irgendwie ein wilder Luxus ist, sondern dass das etwas ist, wo die Alternative eine ziemliche Katastrophe ist. Aber es gibt eben tatsächlich viele Leute, die uns verkaufen wollen, dass dieses kleine bisschen an Luxus, und zwar für die arbeitende Bevölkerung, dass also dieses kleine bisschen an Luxus bereits viel zu viel sei und dass die doch bitte gefälligst mit dem Fahrrad dorthin fahren sollen und dann einfach schön durch ein Nest ankommen und ein paar Mal ihre Stürze hinter sich hatten. Und ich kann Ihnen von Stürzen berichten. Ja, die kriegt man relativ schnell. Und das versteht man dann relativ schnell, warum die Leute eben doch lieber mit dem Auto fahren. Und dann guckt man sich an, wer erzählt eigentlich so ein Zeug. Dann sind das irgendwelche Singles, die in der Stadt wohnen und dort nicht verdrängt wurden durch entsprechend hohe Mieten von irgendwelchen Leuten, die Wohngeld bezogen haben. Ja, und sorry, wenn das jetzt bei Ihnen als polemisch ankommt, aber es gibt tatsächlich etliche Fälle von Leuten, die genau dadurch als arbeitende Bevölkerung verdrängt werden, dass sie das nicht mehr bezahlen können. Andere aber, die formal gesehen viel niedrigeres Einkommen haben, dort sehr wohl wohnen können und sich das leisten können. Ja? Also hier von privilegiert zu sprechen bei den Autofahrern ist von der Wortbedeutung her erstmal falsch. Das muss man sich wirklich bewusst machen, dass es ein rein rhetorischer Trick ist, dieses privilegiert. Ja, das ist wirklich ein rein rhetorischer Trick und es ist weiterhin ökonomischer Unsinn. Ja, es ist also erstmal inhaltlich ist es Unsinn, weil es den Fairness-Gedanken vollkommen ausblendet, sondern einfach nur auf ein Resultat gucken, überhaupt nicht danach, wie man dorthin kommt. Und es ist auch deshalb ökonomischer Unsinn, weil es letztlich zu einer Gesellschaft führt, die insgesamt verärmen würde, weil sie einfach völlige Fehlanreize setzen. Also das ist das, was hier dahinter steht. So, jetzt wollen Sie vielleicht am Ende noch einen kleinen Tipp haben, wie Sie zu einem echt Privilegierten werden können, kann ich Ihnen sagen. Sie brauchen dafür nur meinen Kanal zu abonnieren, weil Sie mich auf die Art und Weise hier jede Woche ein interessantes Video kriegen. Okay, in dem Sinne, sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.